Wow, vielen Dank für die Anbetungszeit. Mir ist gerade durch den Kopf geschossen, dass mir freut uns so, wenn wir dann wieder richtig singen können. Und ich glaube, ja, nicht wahr. Aber der Schritt, so wie wir jetzt arbeiten müssen und so wie wir vielleicht hoffentlich in einem halben Jahr arbeiten können, wie viel grösser ist der Schritt von wie wir normal arbeiten bis zu dem, wie wir in der Ewigkeit werden Gott arbeiten? Das wird noch viel toller und viel, viel schöner sein. Aber es ist vielleicht gut, dass wir uns jetzt ein bisschen zurücknehmen können und uns umso mehr freuen können auf das, was wir dann in der Ewigkeit werden erfahren. Aber ich bin schon beim Schluss von der Geschichte. Ich muss beim Anfang anfangen. Entschuldigung. Vielleicht einmal grundsätzlich, die Bibel ist ja schon ein lustiges Buch. Nicht wahr? Und es gibt viele verschiedene Meinungen darüber. Ich hatte einmal einen Freund, der so als Jugendlicher geholfen hat, Wohnung räumen von einer Tante, die verstorben war. Und die Tante hat relativ viel alte Bibel gehabt. Und jetzt alt im Sinn von und nicht im Sinn von antik. Und jetzt haben die Leute, die dort waren, die Wohnung aufgeräumt haben, haben gesagt, ja, pff, was soll man mit diesen Bibeln anfangen? Haben alles in den Kasten da und vor die Türe gestellt, dass die das nachher in eine Mulde reingeht. Und mein Kollege hat so, so jung im Glauben und hat gefunden, nein, das geht doch nicht, die Bibel dürfen wir doch nicht fortrühren. Und er hat sie mit heimgenommen und dann unter seinem Bett gelagert. Ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch unter seinem Bett liegt, das ist schon 30 Jahre her. wer von euch meint, man dürfe die Bibel fortrühren? Soll bitte die Hand aufheben? Ja. Ja, Entschuldigung, jetzt die Heime geht es nicht so, ich sehe es auch nicht, aber ihr könnt gleich. Wer von euch findet, nein, die Bibel dürfen wir nicht fortrühren? Darf jetzt auch die Hand aufnehmen? Okay, ist interessant. Ja, erliegt die Mehrheit fürs Fortrühren oder nicht? Aber das werden wir jetzt nicht vertiefen. Geht es einigermaßen? Okay. Warte mal. Und der raus vielleicht. Tut es weniger. So. Meine Frau tut bei uns in der Gemeinde oder hat die Arbeitszeit geleitet. Und sie hat sie klaut mir immer meine Bibel. Sie hat die Bibel in der Hand gehabt. Hat etwas vorgelesen und dann hat sie so einen wackeligen Notenständer vor sich gehabt. Dann hat sie den nicht drauf und hat sie die Bibel auf den Boden gelegt. Und nachher ist dann liebe Schwester aus der Gemeinde zu ihr gekommen und hat gesagt, du Ursi, das ist überhaupt nicht gut. Die Bibel legt man nicht auf den Boden. Weil, wenn jetzt ein Moslem da wäre, der würde einfach sagen, du verachtest das Wort von Gott und das tut man nicht auf den Boden legen. Das muss mindestens, also selbst wie wir es haben, wenn ihr die Bibel zwischen den Stühlen haben, das wäre nicht gut, das wäre unter dem Füttli, oder? Das ist gerne gut. Aber reden wir über den Boden. Wer von euch findet, man darf eine Bibel nicht auf den Boden legen? Hand auf. Okay. Wer von euch findet, man mal eine Bibel darf man auch auf den Boden legen? Hand auf. Oh, jetzt haben wir eine eindeutige Mehrheit. Okay. Spannend. Ich weiß nicht, wie es die Heime bei euch aussieht. Ich darf das dann gerne nachmelden. Jetzt der Vergleich mit den Moslems ist auch interessant. Wie reagiert der Moslem darauf? Was bedeutet das für einen Moslem? Wenn wir das mal anschauen, vielleicht, also Koran, dass es der gibt, das wissen wir alle. Vielleicht wissen wir nicht so gut, dass es noch ein anderes Buch gibt oder eine Sammlung von Büchern, die Sunna. Von dem leitet sich auch Sunniten ab. Unterscheidet sich zum Teil in der Zusammensetzung, aber größtenteils ist es einfach die Rede von Mohammed und das Leben von Mohammed, Geschichte von dem ersten Mohammedaner, die frühe Geschichte vom Islam und Auslegung von der Rede von Mohammed. Das ist Sunna. Und wenn wir jetzt mal genau überlegen, ist es eigentlich das, was wir im Neuen Testament haben. Wir haben die Rede und das Leben von unserem Prophet, von Jesus, haben wir in der Evangelien. Wir haben die Auslegung von der Rede von Jesus, von seinem Leben in den Brief. Wie wenden wir das an? Ist tägliche Gemeinsleben, ist tägliche Leben überhaupt? Und wir haben die Geschichte von der ersten Christen in der Apostelgeschichte. Also das heisst, wenn wir etwas vergleichen vom Islam mit dem Christentum, dann sollten wir die Bibel eher mit der Sunna vergleichen und nicht mit dem Koran. Der Koran ist das ewige Wort Gottes der von Gott direkt auf die Erde gekommen ist. Und wo haben wir das bei uns im Christentum? Wo ist das ewige Wort, was direkt auf die Erde gekommen ist? Wie? Leute? Jesus, genau. Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes, das auf die Erde gekommen ist. Und es ist jedem von uns klar, dass wir Jesus nicht würden vertrauen. Dass wir Jesus nicht würden irgendwie jetzt abfällig behandeln. Also das ist vielleicht wichtig, auch wenn wir mit Moslems reden, dass wir merken, da ist ein Unterschied. Kein Wunder haben Moslems Mühe damit, wenn wir sagen, oh, wir haben verschiedene Bibelübersetzungen, wir haben alles Mögliche. Die kommen damit nicht klar. Nein, wir haben auch nicht verschiedene Jesus-Übersetzungen, wir haben nur einen einzigen Jesus. Das kann man vielleicht dort auch sich mal überlegen und klar machen. Also das heisst, den Moslem müsste man eher sagen, schaut, die Bibel ist nicht das Wort Gottes, sondern ist der Bericht vom Wort Gottes, von Jesus Christus. Und das ist ganz wichtig. Die Bibel ist von dem her nicht weniger wichtig. Die Bibel ist extrem wichtig. Es ist ganz toll, was dort alles drin steht. Die Bibel erzählt so viel von Jesus, vom Wort Gottes. Im Alten Testament wird eine Spannung aufgebaut auf den Jesus hin, auf den Retter hin, was dann im Neuen Testament zum Teil aufgelöst wird. Die Bibel als wunderbares Geschenk an uns, wo eigentlich die Offenbarung von Gott an uns ist, wo eine ganz große, wunderbare Geschichte beschreibt. Die beste Geschichte von allen Zeiten. Ich möchte jetzt bitte mal die Präsentation, das erste Bild tun. Erste. Ah, oh nein, warte, ich kann es ja da halt. Ich kann ja das selber. Genau, so, danke. Die Bibel erzählt die größte Geschichte, die größte Story aller Zeiten. Sie beginnt mit einem fruchtbaren Garten und endet in einer blühenden Stadt. Dazwischen findet sich alles, was eine packende Geschichte ausmacht. Ein König, der das Beste für seine Untertanen will. Ein Feind, der die guten Absichten des Königs durchkreuzt. Der tragische Tod des Königssohns samt einer wundersamen Wende und ein Happy End, das die kühnsten Vorstellungen übersteigt. Das ist ein Zitat von dem Buch Roland Hartmeier, Der Triumph des Königs. Ist ein bisschen dick, ein bisschen theologisch, aber gut, sehr gut zu lesen, kann ich sehr empfehlen. Also das heisst, die Bibel ist mehr als eine Sammlung von verschiedenen Büchern. Die Bibel ist mehr als eine Zusammenstellung von Lebensweisheiten oder Regeln oder Geboten. Viel, viel mehr. Paulus schreibt an Timotheus, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den rechten Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Das hat der Paulus an Timotheus geschrieben, wo sich Timotheus mit so vielen Irrlehrern auseinandergesetzt hat. Gesagt, wie kann ich mit denen zurand kommen? Wie kann ich die, wie kann ich das handhaben und die zurückweisen? Und Paulus sagt einfach, die Schriften sind dafür da. Und für uns ist die ganze Geschichte ist das Alte und das Neue Testament zusammen. Und es fängt an, im Alten Testament, eben wie es der Roland Hartmeier sagt, in dem Garten, wo Gott den Mensch schafft, um es Gegenüber zu haben, um einen Freund zu haben. Er bringt Menschen, die Schöpfung stellt Menschen in eine ganz tiefe, enge Beziehung zu Gott inne. Und dafür sind sie geschaffen. Aber es geht nicht lang und dann kommt Misstrauen hin. Und ihr wisst, wie das ist, Misstrauen zerstört jede Beziehung. Und so zerbricht auch Beziehung zwischen dem Menschen und Gott. Und seit dem Moment an versucht Gott nichts anderes, als die Beziehung wieder aufzubauen. Gott geht seinen Menschen nachher, das ist seine geliebte Schöpfung, seine Menschen. Und er geht ihnen nachher und will die Beziehung wieder möglich machen, die tiefe Freundschaft wiederherstellen. Es geht am Anfang, wird das ziemlich dramatisch. Die Menschheit geht immer weiter runter, Gott zieht Notbremse, fährt mit 8 Menschen, die durch die Sintflut gerettet werden, fährt eine neue Menschheit an. Geht auch nicht so gut, das geht schnell wieder weiter runter, bis sich die Menschen auf die Idee kommen, dass sie eine clevere Idee, irgendeinen grossen Turm zu bauen, wo sie meinen, sie können dann so von Angesicht zu Angesicht auf dem gleichen Level mit Gott sein. Und dann ist irgendwie ist mit der ganzen Menschheitsgeschichte ist dann mal fertig. Gott hat es aber nicht aufgegeben. Gott fährt an mit einem einzelnen Menschen, mit Abraham. Und er sagt zum Abraham, ich will aus dir ein grosses Volk machen. Und mit dem Volk will ich zeigen, wer ich bin, wie ich die Menschen liebe. Und ich will mit dem Volk will ich alle Völker, alle Menschen auf dieser Welt segnen und wieder in meine Gemeinschaft hineinziehen. Und da baut das Alte Testament dann schon die Spannung auf zu dieser Wiederherstellung. Schon beim Sündenfall der erste Hinweis kommt, dass mal der Nachkomme von der Frau, der Schlange, der Kopf zertreten wird. Das ist der erste Hinweis darauf, dass da noch etwas passiert. Das läuft weiter, wo dann Jakob seine Söhne segnet in Ägypten, bevor er stirbt. Redet er schon vom Stamm aus Juda, wird etwa ein König, der für alle Völker wird regieren. Und das zeigt sich schon, dass der Plan, das ist nicht auf Israel beschränkt, das geht weiter. Etwas läuft, eine Spannung wird aufgebaut. Dann wird das Volk wird in Ägypten groß, wird dann rausgeführt aus Ägypten und Gott rettet sie durchs Rote Meer durch. Das ist die Rettungstat, die für das Volk Israel identitätsstiftend ist. Sie haben davon ihre Kinder erzählt. Das ist die Rettung. Sie hat sie rausgerettet aus der Sklaverei mit dem Durchzug durchs Rote Meer und der Vernichtung von der ägyptischen Armee. Und nachher schließt Gott den Bund mit dem Volk Israel und er gibt ihnen das Zehngebot. Und jetzt ist ja lustig, es gibt Leute, die sagen, die Bibel ist so ein Regelbuch. Überlegt euch mal, die Zehngebote kommen im 2. Mose 20. Das heißt, wenn jemand sagt, dass die Bibel ein Regelbuch ist, dann hätte er irgendwie vergessen, dass es noch gut anderthalb Bibelbücher vorne gibt, bevor das überhaupt die Zehngebote genannt werden. Und überlegt euch mal, was es bedeutet, dass die Zehngebote gegeben worden sind, nachdem das Volk Israel gerettet worden ist von Gott und nicht vorne. Gott, das Volk Israel ist zuerst gerettet worden, dann hätte er ihnen die Zehngebote gegeben. Ist ja auch interessant, was gerade nachher passiert, nachdem er ihnen die Zehngebote gegeben hat. Was ist gerade nachher passiert? Wie? Genau, sie haben das Goldene Kalb gebaut. Vollkommen von Sinnen. Also, so etwas von dämlich, oder? Gerade mal das Erste ist Gott voll ins Gesicht gespolzt. Also wirklich, absolut daneben. Und was macht Gott? Sagt er, jetzt ist fertig, jetzt suche ich mir ein anderes Volk. Was macht Gott? Er gibt ihnen eine zweite Chance. Und das ist nicht zum letzten Mal, dass Gott dem Volk Israel eine zweite Chance gibt. Er gibt ihnen immer wieder eine zweite Chance. So viele zweite Chancen gibt es gerne. Mal bei Gott gibt sie. Und das wird uns ja auch etwas sagen. Dass Gott ein Gott von der zweiten Chance ist, weil er seine Menschen so liebt. Und er will Gemeinschaft mit uns haben. Er will seinen Heilsplan auch mit dem Volk Israel, will er weiterziehen, will er durchbringen. Und dann haben sie, das Volk Israel ist ins verheißene Land reingekommen, nach viel hin und her haben sie schließlich ein Königtum gehabt und David ist dann irgendwie so der erste König gewesen, wo das Volk geeint hat, wo das Volk auch die Herzen zu Gott geführt hat. Und David ist so der erste, der Inbegriff wurde von einem Superkönig oder von dem König, wo nötig ist, um das Volk weiter zu Gott zu führen und bei Gott zu halten. Und von dem her, es hat nicht so ganz funktioniert, ist nicht von Dur gewesen, Salomo ist noch ein bisschen auf dem Höhepunkt gewesen, dann ist es abgegangen mit dem Volk, auch mit dem Glauben. Aber die Idee von David ist weitergetragen worden, auch von den Propheten nachher. Die Idee, dass es mal ein super David wird geben. Jemand, der die Herzen vom Volk und von den Menschen wieder zu Gott führt und der wahre und ewige König ist. Übrigens, was ich jetzt ein bisschen erzähle, ich wollte noch ein bisschen Werbung machen. Es gibt das bibelprojekt.de. Ihr könnt euch schauen, dass zum Beispiel das Neue Testament Übersicht, es gibt viele andere, man kann wirklich hervorragend Zeit damit verbringen. Ist eine ganz tolle Sache. Es ist mit solchen Zeichnungen, wird die Geschichte erzählt, gut gegliedert, theologisch hervorragend gemacht. Und dann sieht man die ganze Übersicht, wie Bücher zusammenhängen, einzelne Bücher kann man anschauen, Themen kann man anschauen. Kann ich wärmstens empfehlen, für die, die nicht so schnell mit verstanden sind, tun die Geschwindigkeit ein bisschen runter, weil die redet sehr schnell. Die redet noch schneller wie ich. Ist das schnell heute für mich, von mir? Geht das? Okay, gut. Also, das so als Werbung, schaut das an, dasbibelprojekt.de, finde ich eine ganz tolle Sache. Also jetzt die in Israel, die Propheten sind auch immer wieder gekommen, weil Gott sucht seine Menschen, Gott geht seine Menschen an. Und er will Gemeinschaft mit ihnen haben. Und darum schickt er auch immer wieder die Propheten. Ich meine, wenn man sich das überlegt, also für so einen Israelit, das muss ja mühsam gewesen sein, oder? Alpott kommt wieder so ein Prophet an, der regt sich wieder auf und sagt, ja, look, du sollst da die Witwe und Waisen nicht ausbüten. Und du sagst, ja, ich weiß, denk schon, aber stört ja niemand, also es wehrt sich ja niemand und ich kann besser leben, wenn ich die ausbüte. Oder es kommt ein Prophet und sagt, du solltest nicht im Tempel da im nächsten Dorf arbeiten, irgendwelche Götze oder so, du solltest auf Jerusalem gehen und dort arbeiten. Ja, ich weiß, denk schon, aber das nächste das Dorf ist viel näher. Und dann haben sie noch so ein paar flotte Tempelprostituierte, das ist viel lustiger. Und ja. Aber all Pott wieder die Propheten, die gekommen sind. Das ist ein bisschen nervig gewesen. Vielleicht haben sie auch mal diskutiert mit anderen, mit so Fremden, die durchgereist sind. Haben die bei euch auch irgendwie so Propheten, die euch immer wieder irgendwie zu Gott hinweisen? Nein, Propheten? Nein. So etwas kennen wir überhaupt nicht. Nein. Oh, denkt sich der Israelit, haben die das gut? Oder die nervigen Typen nicht immer? Das ist ein Zeichen von Gott, dass Gott seinem Volk nachgeht. Immer wieder. Er wird sie immer wieder zurückrufen. Die ganze Zeit durch. Und schließlich wird das Volk dann auf Gott in die Verbannung. Und dort in Babylon besinnen sie sich wieder und den Teil davon Gott zurück. Und baut Jerusalem wieder auf. Führt den Tempelgottesdienst wieder ein. Aber man merkt, dort ist es ist noch nicht das Gelbe vom Ei. Es ist gleich unter der römischen Herrschaft. Ein kleiner Teil unter Druck. Sozial ist es auch überhaupt nicht das, was Gott eigentlich will. Sie kämpfen immer noch mit vielen sozialen Ungerechtigkeiten. Leset mal Nehemia und Esra. Das ist nicht das. Oder auch Maleachi als der letzte Prophet. Es ist noch nicht das. Und die Sehnsucht nach dem Super David, die wird immer größer. Und dann nach Maleachi ist plötzlich nichts mehr. Gott schweigt. Die ganze Spannung ist aufgebaut worden. Und dann schweigt Gott. Keine Propheten mehr, keine von diesen nervigen Propheten mehr. Plötzlich fährt sich vielleicht der eine oder andere zu überlegen, vielleicht wäre mir ein nerviger Prophet lieber als das Gefühl, dass Gott uns verloren hat. Gott schweigt 400 Jahre lang. Stell dir das mal vor, das ist wie von der Reformation bis jetzt. Oh, noch mehr, hä? Nicht ganz so lang. Aber so in dem Zeitrahmen, so lang schwiegt Gott. Und sie wartet und denken sich, was ist los? Es gibt schon noch Literatur. Es gibt die Makkabäer, die Geschichtsschreibung machen. Es gibt so ein Buch Edith, wo ein bisschen fromme Schnulze-Romantik-Literatur ist, so. Aber es gibt nichts mehr in dem Sinn von einem Prophet, der aufsteht und sagt, das ist das Wort von Gott. Gott schweigt. Und der ein oder andere Israelit hat sich vielleicht überlegt, hat jetzt Gott wirklich genug für uns? Ist er irgendwie in einer anderen Galaxie und hat sich ein anderes Volk ausgelesen? Vielleicht hat sich auch der ein oder andere überlegt, vielleicht plant ja Gott etwas ganz Großes. Vielleicht geht es ja darum so lange, weil Gott etwas ganz, ganz Großes plant. Und wisst ihr, wenn ich so im Neuen Testament lese, im Matthäus 20 ist das, glaube ich, das ist mir aufgeschrieben. Matthäus 21, von Vers 33, das Gleichnis von den Pächtern vom Weinberg, wo die Abgaben nicht zahlen wollen. Und wo der Herr, der Besitzer vom Weinberg, immer seine Diener schickt. Und am Schluss schickt er seinen eigenen Sohn, der dann getötet wird. Das zeigt ein bisschen die Spannung. 400 Jahre lang hat Gott gewartet, bis er seinen Sohn geschickt hat. Das ist nicht einfach gefallen, das ist schwierig. Die Spannung, die dort aufgebaut ist und der Kampf auch, dass Gott seinen eigenen Sohn schickt, aber er hat es gemacht, er hat sich vorbereitet und Gott ist in Jesus Mensch geworden.
aus Liebe, weil er die Gemeinschaft mit seinen Menschen wieder aufbauen will. Weil er uns zeigen will, wie Gott wirklich ist. Darum ist er ein Mensch geworden und er hat sich mit allem, mit dem Schweiß und Blut und Tränen und Speuz, ist alles zmitz drin gewesen. Hat sich nicht rausgenommen. Einfach um seiner Schöpfung ganz näher zu sein. Und schließlich hat er auch uns einen Weg gegeben, wie die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt werden kann. Wie wir wieder können zum himmlischen Vater gehören und seine Kinder können sein, indem dass er das, was uns trennt von ihm, das Misstrauen, all das Fehlverhalten, die Trennung von Gott hat er auf sich genommen und an sich selber durchlitten, sodass wir freien Zugang zum Vater haben können. Und dann ist es losgegangen. Durch das, dass wir seine Kinder sein können, kann uns Gott als unseren Vater seinen Geist geben. Und dann ist eine Bewegung losgegangen, die unglaublich ist. Zuerst bei den Juden und dann hat es von Gott her noch ziemlich Überzeugungsarbeit gebraucht, bis dann die ersten Christen auch begriffen haben, mol, das ist ja auch Gott ja über den jüdischen Glauben raus. Das geht ja für alle Menschen an. Und dann ist hat eine riesige Entwicklung losgegangen, die bis heute andauert, dass Menschen weltweit überall den grossartigen Gott kennenlernen und sich in seine grossartige Geschichte hineinnehmen. Und wir sehen, dass am Schluss die Geschichte geht weiter und am Schluss wissen wir, steht eben die große Stadt, die blühende Stadt. Und das muss man vielleicht auch noch ein bisschen vergleichen von der Einstellung, die man damals hatte. Ein Garten war schön, war idyllisch, aber eine Stadt ist das Zeichen von Kultur, Reichtum, Luxus. Also Stadt ist nicht so der Moloch, wie man ihn heute vielleicht sieht und Umweltverschmutzung und alles das. Stadt ist ein Zeichen von blühender Kultur, Reichtum, Luxus, alles. Und dort, auf dieser Stufe, dort wird uns Gott anbringen. Eines Tages werden wir vereint mit ihm sein, in einem wunderschönen Ort, wo man es sich besser nicht vorstellen könnte. Das ist das Ziel der ganzen Geschichte. Das ist die Geschichte, wo die Bibel 66 Bücher von vielen verschiedenen Leuten geschrieben über so viele Kulturen weg. Das ist die Geschichte, wo die Bibel erzählt, von vorne bis hinten. Und das ist nicht nur eine Geschichte, wo die Bibel erzählt, sondern das ist eine Geschichte, wo du kannst ein Teil davon sein. Du kannst ein Teil von der grossen Geschichte von Gott sein. Das heisst nicht, dass es dir immer gut geht, dass alles super läuft, aber das heisst, dass du ein Teil von etwas ganz Großem bist, von der grössten Geschichte, die es überhaupt gibt. Und ich habe am Anfang die Frage gestellt, wer würde jetzt die Bibel vortrühren, wer würde die Bibel auf den Boden legen? Wisst ihr, das sind so nebensächliche Fragen, da kommt es wirklich nicht drauf an. Die wichtige Frage ist dir, willst du dich einbinden lassen in die grossartige Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt? Willst du dabei sein, als Teil von einer grossartigen Geschichte? Das ist die wichtigste Frage für heute Morgen. Ich wollte noch beten. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du einfach für deine grossartige Liebe, dass du uns nicht loslässt und immer wieder nachgehst, obwohl wir so viel Blödsinn auch machen. Danke, dass du einen Weg geschaffen hast, dass wir wieder können, deine Kinder sein können. Und danke, dass einfach die Aussicht noch viel schöner und grossartiger ist, als wir es irgendwie ausmalen können. Dass wir in der Ewigkeit bei dir sein können. Danke, dass wir ein Teil sein von dieser grossartigen Geschichte. Danke, dass wir andere Menschen auf dich aufmerksam machen können, dass wir beten für andere Menschen. Dass wir anderen dienen, einfach um ja, einen Teil von dem Königreich auf dieser Welt zu bringen. Auf die Welt zu bringen. Herr, wir wollen dich bitte auch für das, was wir vorhin gehört haben von Norditalien, dass du einfach dort bist und diesen Menschen Kraft gibst und Gelegenheit, zum anderen zu erreichen. Dass dort auch in Norditalien noch viel, viel Menschen können sich einbinden lassen in deine grossartige Geschichte. Wir wollen dich bitten für uns, dass du uns immer wieder die Augen aufmachst für Gelegenheiten. Wir wollen dich bitten, dass du uns ganz tief einfach ins Herz die Gewissheit hineinlegst, dass wir ein Teil sein von etwas so Grossem, von dieser grossartigen Geschichte, wo du mit den Menschen schreibst. Amen.